Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf mich herzlich bedanken für Ihr Erscheinen hier an einem Samstag kurz vor Weihnachten am Vormittag und ich darf mich auch bei meinen Vorrednern herzlich bedanken, die Sie offensichtlich, so wie der Peter Ehrhardt gesagt hat, bis jetzt wach gehalten haben und andererseits auch etwas, was für die Therapie sehr wesentlich ist, das Tumor-Staging und die Stadieneinteilung schon etwas erläutert haben, sodass ich mir jetzt damit wesentlich leichter tue und im Vortrag gut voranschreiten kann. Vorweg jetzt noch möchte ich hinweisen auf die Bedeutung des Bronchuskarzinoms in der Onkologie. Und man sieht also jetzt hier Zahlen aus 2004 von der österreichischen Krebsstatistik mit 37.000 Lokalisationen. Und man sieht, die häufigste etwas mehr als ein Viertel betrifft geschlechtsspezifische Tumorlokalisationen, sprich Prostata und das Mammakarzinom, sowohl bei Männern und Frauen an zweiter Stelle mit 13% Kolorektalkarzinome. Und dann kommt schon bei Männern an dritter Stelle mit 13% auch Lungentumoren, die bei Frauen derzeit mit 7% an vierter Stelle sind. Ich glaube, den Umstand, den man auch betrachten sollte bei der Therapie, dass 50% der Patienten mit Lungentumoren bei der Diagnose bereits älter als 70 Jahre sind oder 70 Jahre und älter. Abgesehen von der Häufigkeit des Lungenkarzinoms ist, glaube ich, auch noch ein anderer Faktor von wesentlicher Bedeutung die Mortalität des Lungenkarzinoms. Und wenn man jetzt hier wieder die Zahlen aus 2004 betrachtet, so hat man im Jahr 2004, wurden knapp 5000 Neuerkrankungen mit Mammakarzinom diagnostiziert und Todesfälle mit Mammakarzinom waren bei 1500. Beim kolorektalen Karzinom ist die Relation etwas schlechter mit knapp 5000 Neuerkrankungen und 2400 Todesfällen. Und wenn man sich das jetzt beim Lungenkarzinom anschaut, sieht man, dass da die Mortalität im Vergleich zu anderen Tumorerkrankungen doch deutlich höher ist. Das jetzt nur kurz der Verlauf der letzten 20 Jahre, 21 Jahre in Österreich, wo man sieht, dass bei den Männern Gott sei Dank die Inzidenz und damit auch die Mortalität zurückgeht, bei den Frauen jedoch leider ein Anstieg zu verzeichnen ist und wir wissen alle warum, dass das mit dem Nikotinabusus zu tun hat. Und es ist auch bekannt, dass 85 bis 90% der Bronchuskarzinome tabakassoziiert sind und ich glaube, das gehört in jeden Vortrag über das Bronchuskarzinom hinein. Dass natürlich die beste Option ist, abzudämpfen oder nie zu beginnen. Gut, welche Faktoren sind jetzt für die Therapie des Bronchuskarzinoms von entscheidender Bedeutung? Wir haben schon einiges gehört. Der Peter Ehrhardt hat es gesagt, ist natürlich wichtig, Gewebe zu gewinnen. Histologisch, zytologisch, um damit eine Zuordnung, eine feingewebliche zu machen, in die beiden großen Entitäten, ins nicht kleinzellige Bronchuskarzinom, das ca. 80% ausmacht, das kleinzellige ist 20%. Und nach neueren Daten, die aus den Vereinigten Staaten kommen, sogar weniger, es liegt jetzt so ungefähr bei 15%, ist ganz wesentlich für die Therapiewahl. Dann natürlich der nächste Punkt, ganz entscheidend, haben wir jetzt schon ausgiebig gehört, die Tumorausbreitung. Hier folgt die Einteilung beim nicht kleinzelligen Bronchuskarzinom entsprechend dem bereits erwähnten TNN-System, wo man zusätzlich Stadien einteilt. Und beim nicht kleinzelligen eine beschränkte Erkrankung, die auf einen Hemithorax beschränkt ist, beziehungsweise in ein Strahlenfeld passt. Patienten mit einem malignen Pleuraerguss haben schon eine ausgedehnte Erkrankung. Und wenn man jetzt diese beiden abstrakten Faktoren zusammenfasst, ist es natürlich, glaube ich, das Um und Auf, diese Faktoren auch mit dem Patienten in Übereingang zu bringen. Erstens einmal der Therapiewunsch des Patienten. Zweitens ist es ganz wichtig, in welchem Allgemeinzustand der Patienten ist. Das wird also in der Onkologie als Performance-Status bezeichnet. Und dann natürlich auch ganz wichtig abzuschätzen, welche Komorbiditäten liegen vor, die dann für die Therapiewahl von relevanter Bedeutung sind. Sei es jetzt beispielsweise niereninsuffiziente Patienten, sei es beispielsweise Patienten, die Diabetiker sind mit einer Polyneuropathie, sei es Leberinsuffizienz oder auch eventuell eine Herzinsuffizienz. Die Behandlungsmöglichkeiten, klar die chirurgische Resektion, so wie der Professor Mostberg erklärt hat, ist also ganz wesentlich zu schauen, ist ein Patient jetzt sinnvoll operabel. Es sollte eine komplette Resektion sein. Wesentlich ist auch, dass adäquate Lymphknoten mit operiert werden. Geht also praktisch Standardeingriff für eine Lobektomie, Bilobektomie, kann dann über Manschettenresektion bis zur Pneumonektomie gehen. Wobei natürlich auch bei älteren Patienten und bei Patienten mit kleinen Tumoren in der Peripherie eventuell Laseroperationen oder Segmentresektionen durchaus sinnvoll sein können. Die Strahlentherapie ist auch breit vertreten, einerseits einmal im Rahmen einer kurativen Therapieoption als Alternative bei medizinisch inoperablen Patienten kann man kleine periphere Tumoren kurativ bestrahlen, kann Bestandteil sein im Rahmen einer kombinierten Radiochemotherapie, palliativ sowieso Und prophylaktisch werden Sie dann sehen, bei der Ganzhirnbestrahlung, beim kleinzelligen Bronchuskarzinom hat die Strahlentherapie sicherlich auch ihren Platz. Über die Chemotherapie in den verschiedenen Formen werde ich dann noch ausführlicher sprechen. Die zielgerichteten Therapien wird dann der Professor Birker detailliert erklären, mit den wesentlichen zwei Sachen im Bereich des Bronchuskarzinoms, dem Epidermal Growth Factor Rezeptor und den Vascular Endothelial Growth Factor. Und eine Therapieoption darf man nicht vergessen, die sicherlich auch zu überlegen ist, schlicht und einfach Best Supportive Care, den Patienten mit den verschiedensten Möglichkeiten, die wir haben, seine Beschwerden zu lindern, ohne Chemostrahlen oder chirurgischer Resektion. Diese Einteilung haben Sie jetzt schon genüge gesehen. Ich möchte gar nicht sehr darauf eingehen. Ich habe das nur versucht, in drei Bereiche zu gliedern. Der grüne Bereich stellt für mich jenen dar, wo prima eine operative oder eine kurative Therapieansatz mit Resektion gezielt, also indiziert ist. Der gelbe Bereich wären fließende Übergänge, wo man genau abwiegen muss, ob eine Operation für den Patienten sinnvoll ist, ja oder nein. Und geht dann eigentlich in den roten Bereich über, wo klarerweise eine palliative Therapiesituation gegeben ist. Und Sie sehen auch rechts außen die 5-Jahres-Überlebensraten, die praktisch von der frühesten Therapieform von 67% dann praktisch runtergehen jetzt hier auf 1% im Stadium 4. Wenn man sich jetzt bei den frühen Bronchuskarzinomen die Ergebnisse nach alleiniger Operation anschaut, so sieht man, dass bereits im Frühstadium 1a mit einem sehr kleinen Tumor ohne Lymphknotenbefall ein doch sehr bescheidenes 5-Jahres-Überleben zu erzielen ist, wobei das ältere Daten sind und neuere Daten vielleicht auf 80% kommen. Wenn man jetzt runtergeht zu weiter fortgeschrittenen Tumoren, die ebenfalls noch operabel wären, mit diesem N2-Stadium ist schon fraglich, sieht man, dass nach 5 Jahren nur mehr ein Viertel der Patienten tatsächlich lebt und die Ursache hierfür doch sehr häufig ganz einfach eine aufgetretene Fernmetastasierung ist. Das ist an und für sich nach alleiniger Resektion sicherlich ein onkologisch sehr unbefriedigendes Ergebnis, sodass man sich überlegt hat, welche Therapieoptionen könnten angeschlossen werden. Und da kommt natürlich in erster Linie die Chemotherapie einmal in Frage. Und da gab es im Jahr 1995 eine sehr gute Meta-Analyse im British Medical Journal, die gezeigt hat, dass durch eine adjuvante cisplatinhältige Chemotherapie ein bescheidener Überlebensvorteil erzielt werden konnte. Und zwar 3% nach 2 Jahren, 5% nach 5 Jahren, wobei dieser Vorteil klinisch nicht signifikant war. Nachdem man aber versucht, sich weiter zu bewegen, haben sich im Anschluss daran einige große Studiengruppen auf den Weg gemacht, um diese Frage noch einmal zu läutern. Und da wurden folgende Ergebnisse erzielt. Die erste Studiengruppe waren über 1000 Patienten in diesen erwähnten Frühstadien mit älteren Chemotherapie-Schemata, haben keinen Vorteil gebracht. Eine zweite große Gruppe publizierte im Jahr 2004, da war der Professor Birker sehr daran beteiligt, mit 1800 Patienten, ebenfalls diese frühen Stadien, ergab einen marginalen, aber doch signifikanten Vorteil für die adjuvante Chemotherapie. Dann folgten spezielle Studiensituationen, eine amerikanische Studiengruppe, die in einem sehr frühen Stadium ohne Lymphknotenbefall die adjuvante Chemotherapie untersucht hat, war nach 4 Jahren positiv, nach 5 Jahren negativ. Und dann kamen noch 2 rezente Studien dazu, mit je einmal 500 Patienten, einmal 800 Patienten in den Frühstadien, die ein positives Ergebnis für die adjuvante Chemotherapie erbrachten. Das heißt, seit dieser Meta-Analyse in guten Studien über 4500 Patienten behandelt und man ist dann an und für sich zu dem Schluss gekommen, dass die adjuvante Chemotherapie bei diesen Frühformen sehr wohl ihren Platz hat und das würde dann zusammengefasst so ausschauen. Die Therapieempfehlung. Im frühen Stadium 1, wo keine Lymphknoten befallen sind, kleiner Tumor, ist die radikale Operation sicherlich die Therapie der Wahl. Eine adjuvante Chemotherapie hat keinen gesicherten Stellenwert. Und wenn man Meta-Analysen rezente hochrechnet, diese Hazard-Ratio auf einen 5-Jahres-Benefit, so wäre der hier nur 3%. Wenn der Tumor komplett resiziert ist, ist eine postoperative Radiotherapie sicherlich nicht indiziert, sondern sogar kontraproduktiv. Im Stadium 2 ist sowohl die Operation primär indiziert, als auch auf jeden Fall die adjuvante Chemotherapie mit auch einem deutlichen 10%igen Benefit im 5-Jahres-Überleben. Ebenso wie vorher, eine postoperative Strahlentherapie hat hier keinen begünstigten Effekt mehr aufs weitere Überleben. Und dann gibt es noch dieses berühmte, was Sie schon gesehen haben, Stadium 3 mit dem Befall der mediastinalen Lymphknoten unter anderem. Das wären diese berühmten N2-Lymphknoten. Hier sollte, wenn die Lymphknoten in der präoperativen Abgärung unauffällig sind, wir haben die ganzen Methoden bereits kennengelernt, sicherlich primär resiziert werden. Auch hier ist der Stellenwert der adjuvanten Chemotherapie eindeutig gegeben, mit, glaube ich, doch einem sehr guten Vorteil von 13%. Der Stellenwert der postoperativen Strahlentherapie, wenn sich intraoperativ herausgestellt hat, dass die mediastinalen Lymphknoten betroffen sind, wurde bis vor einiger Zeit noch als negativ beurteilt. Heutzutage gibt es Hinweise, dass diese Patienten postoperativ bestrahlt werden sollten. In den Empfehlungen ist es aber, hat man sich noch nicht dazu durchgerungen. Das heißt, Sie sehen hier sehr wohl, dass in den Frühstadien des Lungenkarzinoms nach adäquatem Staging, Gewebsgewinnung, die adjuvante Chemotherapie durchaus auf jeden Fall ihren Platz hat, etabliert ist und an entsprechenden Zentren, glaube ich, mit entsprechender Erfahrung auch durchgeführt werden sollte. Wenn man jetzt von diesen kurativen Therapiesituationen überwechselt auf die palliative Therapiesituation, so handelt es sich um Patienten einerseits einmal mit einem malignen Erguss, das ist dieses Stadium 3b wet, wet für feucht, oder natürlich dieses metastasierte Stadium, wo Sie hier in einem PET-Scan die verschiedenen Lokalisationen sehen. Und so wie bereits erwähnt wurde, ist es ein wesentlicher Unterschied, ob der Therapieansatz kurativ ist oder palliativ ist. In der palliativen Situation steht sicherlich an erster Stelle die Verbesserung der Lebensqualität des Patienten. Es geht um Linderung von Beschwerden, wenn möglich auch um Lebensverlängerung, und die Nebenwirkungen sollten natürlich hier möglichst gering sein der Behandlung. Auch hier wieder diese Meta-Analyse, in welchem Bereich bewegen uns hier, und da hat gesehen, dass in diesem Bereich der palliativen Therapiesituation die besten Ergebnisse erzielt wurden, wo man gesehen hat, dass durch zusätzliche Chemotherapie doch ein deutlicher Überlebensgewinn erzielt werden konnte, und das wurde im Jahr 1995 publiziert. Im Anschluss daran sind einige neue Substanzen eingeführt worden, die Handelsnamen wären Taxol, Destaxoter, Nabilbine, Gemsar und Alimta, die also dann die Ergebnisse noch weiter verbessert haben in der Monotherapie. Und wenn man sich jetzt im Weiteren anschaut, Monotherapie dieser neuen Substanzen verglichen mit Platinkombinationen derselben Substanz, so hat man gesehen, dass durch Hinzugabe eines Platins zu den neuen Substanzen die Ansprechraten nahezu verdoppelt werden konnten, von 11-20% auf 26-37%. Und das hat sich aber auch Gott sei Dank in einen Überlebensvorteil der Kombinationen umgelegt. Ich habe hier unten die Best Supportive Care, also ohne weitere Therapie, mit 5-6 Monaten das mediane Überleben, mit einer einzelnen neuen Substanz 6-9 Monate, durch Hinzugabe eines Platins auf 8-11 Monate. Und der Professor Birke wird dann sicherlich berichten, dass die Zugabe von zielgerichteten Substanzen zumindest bisher in einer Studie auch ein medianes Überleben von über 12 Monaten gezeigt hat, sodass man natürlich hier doch, glaube ich, einen deutlichen Fortschritt verzeichnen konnte. Das ist nur das zusammengefasst wiederum in den Meta-Analysen. Durch eine Kombinationschemotherapie ein signifikanter Anstieg des Ansprechens, nahezu verdoppelt, ein signifikanter Anstieg des Einjahresüberlebens und das natürlich schon, muss man sagen, in einer entsprechend großen Patientenzahl. Alte Frage, Kombinationspartner Platin, Cisplatin oder Carboplatin, und da gibt es an und für sich wenige Studien, wo diese beiden Substanzen adäquat miteinander verglichen wurden mit einem entsprechenden Partner, nur ausgetauscht Cisplatin gegen Carboplatin. Und in der oberen Studie hat man, wo der Vergleich direkt angelegt war, einen signifikanten Vorteil im Überleben gesehen. In einer anderen Studie, wo der Unterschied nicht in der Statistik primär angelegt war, zeigen sich aber auch hier doch deutlich überlegene Überlebensdaten für diese Cisplatin-Kombination. Und natürlich, so wie fast überall in der Onkologie, gibt es auch Meta-Analysen dazu. Und bei knapp 3000 Patienten hat sich gezeigt, wenn man die neuen Substanzen mit einem Cisplatin kombiniert, wenn es natürlich möglich ist aufgrund der Patientensituation, hat man hier einen signifikanten Überlebensvorteil. Und ich glaube, das ist mittlerweile, hat sich das klar herausgestellt. Toxizitäten sind natürlich unterschiedlich. Behandlungsmortalität ist fürs Cisplatin etwas erhöht, aber nicht signifikant. Die zielgerichteten Therapien, die auch in diesem palliativen Bereich jetzt zunehmend an Bedeutung gewinnen, wird der Professor Birker vorstellen. Die gehe ich jetzt nicht weiter ein. Sodass wir jetzt zusammenfassend für das Stadium 4 oder für die palliative Therapiesituation beim Lungenkarzinom sagen kann, es sollte, wenn es der allgemeine Zustand des Patienten zulässt, auf jeden Fall eine Kombinationschemotherapie sein. Bevorzugt eine neue Substanz mit einem Platin, bevorzugt ein Cisplatin. Das, was man natürlich machen kann, wenn man unbedingt meint, es zu machen, ist auch zwei neue Substanzen entsprechend zu kombinieren, ist aber sicherlich nicht die Therapie der Wahl. Wenn man jetzt von der Wirksamkeit dieser neuen Platinkombinationen ausgeht, so ist keine der anderen wirklich relevant überlegen. Sehr wohl sind aber Unterschiede in der Toxizität zu erwarten, dass das Nabilpine vermehrt zu Neutropenin führt, das Gemcitabine vermehrt zu Thrombopenin und die Taxane doch mit einer Neuropathie vergesellschaftet sind, was auch beim Platin auftreten kann. Die Therapiedauer ist klar, es sind 4 bis maximal 6 Zyklen. Darüber hinaus eine Erhaltungstherapie profitiert der Patient keineswegs. Wenn die Patienten in einem etwas schlechteren allgemeinen Zustand sind, kann man sehr wohl eine Therapie durchführen. Man empfiehlt hier aufgrund der Studien eine Monotherapie. Und ich habe eingangs erwähnt, dass an und für sich das mediane Alter bei der Diagnose 70 Jahre ist. Das heißt, 50% der Patienten sind unter 70 Jahre bei der Diagnose. Und viele dieser großen Studien haben 70 Jahre als Einschlusskriterium. Man hat aber dann auch gesehen in Subgruppenanalysen, dass ältere Patienten von genau derselben Therapie, die jüngere kriegen, ebenso profitieren. Nur wurde das bisher in prospektiven Studien nicht nachgewiesen, sodass man fitten älteren Patienten durchaus so zwischen 70 und 79 Jahren eine Kombinationschemotherapie empfehlen sollte. Wie schaut es aus in der Rezidivtherapie? Ganz kurz dazu. Die Rezidivtherapie beim nicht kleinzelligen Bronchuskarzinom, auch beim kleinzelligen, ist auf jeden Fall etabliert und betrifft ca. 40-50% der Patienten. Die Ansprechraten in diesem Therapiebereich sind sicherlich sehr gering, wobei allerdings der große Vorteil darin liegt, und da sehe ich den Vorteil der Rezidive, ist die gute Krankheitskontrolle, sprich die Symptomenverlängerung, die Symptomlinderung, die Verbesserung des allgemeinen Zustandes, die doch über mehrere Wochen anhält und ein klarer Vorteil ist gegenüber alleiniger Best Supportive Care und in Österreich sind an und für sich jetzt 3 Substanzen dafür zugelassen. Man sieht auch hier für die Zweitlinientherapie die verschiedenen Therapieformen zusammengeschrieben. Es geht ums Einjahresüberleben dieses BSCs Best Supportive Care aus den ersten Studien. Diese roten Balken entsprechen einer Substanz, die als Erstzulassung für die Zweittherapie angesucht hat, mit einer zu hohen Dosis und der zu hohen Toxizität, sodass kein Benefit zu sehen war. Nach Dosisreduktion hat man allerdings sehr wohl gesehen, dass die Medikamente in diesem Therapiesetting viel besser sind als Best Supportive Care und es wäre heutzutage unethisch, in einer Rezidivtherapie eine Studie Chemotherapie versus Best Supportive Care zu geben. Ganz interessant, aber nur eine kleine Gruppe ist, jetzt habe ich bezeichnet, zwischen kurativ und palliativ, sind gewisse Therapiestadien, wo man a priori nicht sagen sollte, gehören die Patienten operiert, gehören sie nicht operiert. Es gibt dieses klassische Stadium 3a, wo die mediastinalen Lymphknoten befallen sind, ist sicherlich onkologisch die interessanteste Situation, wo die Empfehlungen daher sind, wenn ich jetzt primär weiß vor der Operation, dass die Lymphknoten positiv befallen sind, sollte a priori nicht operiert werden, sondern die Empfehlung lautet, eine Radiochemotherapie durchzuführen. Es gibt sehr wohl Studien, die gezeigt haben, dass wenn es gelingt, diese mediastinalen Lymphknoten down zu stagen, sprich den mediastinalen Befall wegzukriegen, und wenn man zusätzlich noch die Patienten nicht pneumonektomieren muss, dann hätte diese Patientengruppe, die ca. 10% aller nicht kleinzelligen Karzinome ausmacht, einen Benefit. Das heißt, es gehört, wenn so therapiert wird, in Studien und wenn, dann in Zentren. Andere fortgeschrittene Lungenkarzinome, wie dieses Stadium 3b, haben wir vorher schon gehört, oder mit größeren Primärtumoren, sind primär einer Radiochemotherapie zu unterziehen, wobei man bei dieser Radiochemotherapie sagt, wenn möglich simultan, wobei hier die Langzeitergebnisse besser sind, allerdings marginal um einige Monate, um 2 bis 3 Monate, mit einer doch deutlichen Toxizität, sodass die Realität tatsächlich so ausschaut, dass diese Patienten zumeist erst eine Chemotherapie und anschließend die Strahlentherapie erhalten. Jetzt noch zum Abschluss kurz einige Worte zum kleinzelligen Bronchuskarzinom. Das kleinzellige Bronchuskarzinom macht derzeit ca. 13-20% aller Bronchuskarzinome aus. Die Häufigkeit geht zurück, damit geht auch das Interesse der Industrie zurück. Damit gibt es auch hier weniger neue Daten, sondern vieles ist aufgrund der alten Daten nach wie vor unverändert. Man unterscheidet groß 2 Krankheitsformen. Ich habe schon erwähnt, Limited Disease auf einen Hemithorax beschränkt, kein maligner Pleuraguss, macht ca. 1/3 aller kleinzelligen Bronchuskarzinome aus, also damit etwas um die 7%, 5-7% aller Lungenkarzinome, versus Extensive Disease, die also über diese Ausbreitung hinausgeht. Ein großer Unterschied beispielsweise zum nicht kleinzelligen Bronchuskarzinom ist, dass die Kleinzelligen sehr gut primär auf die Chemotherapie ansprechen. Man hat hier Ansprechraten von 60-70%. Beim nicht kleinzelligen, also beim Bronchuskarzinom, sind die Ansprechraten so 30-40%. Andererseits sieht man, dass unbehandelt das Überleben deutlich schlechter ist mit 2-4 Monaten beim Kleinzelligen als bei den vorher erwähnten 4-6 Monaten beim Nicht-Kleinzelligen. Überlebenszeiten unter Therapie bei der beschränkten Erkrankung 1,5 Jahre, ein bisschen mehr, bei der fortgeschrittenen Erkrankung 10 Monate, das entspricht etwa auch dem Stadium 4 beim Nicht-Kleinzelligen. Wenn man sich jetzt hier die Therapieoptionen, die gültigen, anschaut bei dieser beschränkten Erkrankung, dann gibt es sehr, sehr wenige Fälle. Das sind kleine Tumoren ohne mediastinalen Lymphknotenbefall. Die gehören übrigens auch, wenn sie, zumindest laut den Empfehlungen, wenn sie im CT unauffällig sind, gehören die mediastinoskopiert. Dann kann ich diese Patienten operieren und anschließend erhalten sie eine adjuvante Chemotherapie mit Cisplatin-Etoposid und zusätzlich noch nachher PCI, bedeutet prophylaktische Ganzhirnbestrahlung. Wobei es auch hierfür keine randomisierten Studien gibt, sondern das sind ganz einfach Erfahrungswerte, dass man gesehen hat, das funktioniert gut, das ist, wie es so schön heißt, feasible, es ist machbar und der Stellenwert der prophylaktischen Ganzhirnbestrahlung ist in den anderen Stadien gesichert. Wenn ich jetzt hier in dieser Frühform nicht operieren kann, was meistens der Fall ist, so ist der Standard eine kombinierte Radiochemotherapie mit Etoposid-Cisplatin, zusätzlich eine Bestrahlung dazu. Und es hat sich herausgestellt, dass je früher die Bestrahlung des Primärtumors in die Chemotherapie hinein etabliert wird, dass die Langzeitergebnisse besser sind. Sie sind marginal besser, aber sie sind besser. Und optimal wäre mit dem ersten Tag der Chemotherapie gleichzeitig dazu die Strahlentherapie zu beginnen und die am besten 2-mal täglich, was aber doch für viele ein logistisches Problem ist, sodass man in der Regel mit dem zweiten oder dritten Therapiezyklus eine 1-mal tägliche Strahlentherapie hinzugibt. Aber wie gesagt, der Grundsatz bleibt, schauen, dass man die Strahlentherapie so früh wie möglich in das Chemotherapiekonzept hinein etablieren kann. Wenn diese Patienten ansprechen, was sie meistens tun, so sollte im Anschluss daran wieder diese prophylaktische Ganzhirnbestrahlung durchgeführt werden, die ja beim Nicht-Kleinzeller kein Standard ist. Warum macht man diese prophylaktische Ganzhirnbestrahlung? Weil man gesehen hat, dass das Auftreten von symptomatischen Gehirnmetastasen deutlich reduziert wird, was für die Patienten natürlich sehr angenehm ist. Man darf nicht vergessen, die haben eine mediane Überlebensdauer von 16-22 Monaten. Und da sind natürlich viele Patienten dabei, die mit diesem Missgeschick nicht konfrontiert werden. Ein angenehmer Nebeneffekt ist natürlich auch, dass durch die prophylaktische Ganzhirnbestrahlung das 3-Jahres-Überleben um 5% gesteigert wird. Im fortgeschrittenen Erkrankungsstadium ist die Therapie schlicht und einfach eine Chemotherapie, 4-6 Zyklen, abhängig von der Verträglichkeit und vom Ansprechen, Etoposid, Cisplatin. In dieser Situation ist es so, dass man sagt, Carboplatin ist dem Cisplatin gleichwertig. Warum hier auf einmal schon und vorher nicht? Weil es dazu Vergleichsstudien gibt, direkte, und sich dann keiner mehr damit beschäftigt hat. Neu oder relativ neu seit 2-3 Jahren ist die Kombination Irinotecan-Cisplatin, die in einer Anfangsstudie aus Japan gezeigt wurde, dass sie sehr gut wirksam ist, wobei da die Folgestudien das nicht bestätigen konnten, beziehungsweise die Bestätigung noch ausständig ist. Also wir verwenden Etoposid-Cisplatin, wenn es geht. Wenn diese CR steht für komplette Remission, wenn diese Patienten in dieser fortgeschrittenen Krankheitssituation beispielsweise extratorakal sehr gut ansprechen und die Tumormanifestationen sich zurückgebildet haben, und auch im Bereich des Primums ein gutes Ansprechen ist, kann man sich durchaus überlegen, diese Patienten nachher noch lokal bestrahlen zu lassen. Und zusätzlich, was sich heuer herausgestellt hat, oder was heuer publiziert wurde, dass man auch die Patienten mit der fortgeschrittenen Erkrankung nachher, wenn sie respondiert haben, einer prophylaktischen Ganzhirnbestrahlung unterziehen sollte. Auch hier findet sich eine massive und deutliche Reduktion des Auftretens von symptomatischen Gehirnmetastasen im Rahmen der Erkrankung. Und ich glaube, das ist eine gute Sache, das zu tun. Wenn ich das jetzt zusammenfassen darf für diese beiden Therapieentitäten in einer Übersicht, für das nicht kleinzellige Bronchuskarzinom stellt sich ganz klar dar, der Stellenwert der Operation in den frühen Stadien auf jeden Fall, in diesem Stadium 3 sehr individuell und gut überlegt, das gehört, so wie es wirklich erwähnt wurde, hier in Tumorboards, in interdisziplinären Konzilen besprochen. Die Chemotherapie hat, das kann man zusammenfassend sagen, beim Bronchioskarzinom überall ihren Stellenwert, Ausnahme Stadium 1, nicht kleinzelliges Bronchioskarzinom. Sonst kriegt jeder Patient für einen Bronchioskarzinom grundsätzlich eine Chemotherapie, entweder adjuvant, kombiniert oder palliativ. Der Stellenwert der Strahlentherapie jetzt hier beim nicht kleinzelligen Bronchioskarzinom nach R0-Resektion, also wenn der Tumor komplett entfernt wurde, auf keinen Fall, das verschlechtert die Ergebnisse. Alternativ zur Operation, wenn die Patienten medizinisch inoperabel sind oder wenn der Tumor nicht komplett resiziert werden konnte, im palliativen Bereich selbstverständlich, sei es, wenn der Tumor selbst etwas okkludiert oder sei es natürlich bei den Knochenmetastasen oder sonst Gehirnmetastasen, die auftreten können. Und schlussendlich, auch hier habe ich gerade gezeigt, beim kleinzelligen Bronchioskarzinom, Operation extremst selten, Bestrahlung des Primärtumors doch regelmäßig und an die prophylaktische Ganzhirnbestrahlung denken. Herzlichen Dank.